ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir beginnen heute eine ganz neue Facette unseres Bach-Kanals. Bislang haben wir ja in 265 Folgen, Michael, so viel sind es schon, ausschließlich Kompositionen besprochen von Johann Sebastian Bach, fast die ganze Vokalmusik und außerdem einige Instrumentalwerke. Damit werden wir natürlich auch fortfahren in der Zukunft. Doch zwischendurch, haben wir uns gedacht, gibt es immer mal wieder einige Folgen, in denen wir uns vorrangig der Biografie von Bach widmen wollen. Das wollen wir einigermaßen chronologisch tun und wir haben das genannt ganz einfach Bach-Episoden. Zunächst haben wir uns 7 Folgen vorgenommen, um Bachs Herkunft, Jugend und Ausbildung mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Also eine Bach-Biografie in Hörform und in Dialogform. Michael, ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich mich auch, mein lieber Bernhard. Und man muss ja sagen, jetzt mit Vorgeschichte, Kindheit und Jugend, da haben wir uns natürlich gleich eine Knacknuss aufgegeben, weil das ist nun gerade mal die Phase, wo man am allerwenigsten weiß. Aber umso besser finde ich tatsächlich diese Dialogform. Anders als in einem Buch kann man, glaube ich, hier auch vielleicht ein bisschen deutlicher machen, wo überall die weißen Flecken sind und wie schnell man eben wirklich im Fabulieren, im Diskutieren, im Hypothesen entwickeln und so weiter ist. Also wir werden uns daran langhangeln, würde ich sagen, mit gebotener Seriosität. Ja, also wir werden Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, deutlich machen, was wir auch alles nicht wissen, aber zugleich vielleicht es schaffen, irgendwie zu erhellen, wie der Bach eben zu dem geworden ist, was er dann ziemlich schnell war.
Und wir beginnen das heute mit einem Blick auf Bachs Vorfahren. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einer Motette von Johann Christoph Bach, der Gerechte, ob er gleich zu zeitlich stirbt. Also Musik von Bachs Vorfahren. Johann Sebastian Bach, der wurde 1685 in Eisenach geboren, mitten in eine riesige Musikerdynastie hinein. Aber wie ging es eigentlich los mit den Bachen in Thüringen? Weit vorher.
Weit vorher, lieber Bernhard. Wobei man jetzt sagen muss, wenn du sagst riesige Musikerdynastie, dann stimmt das. 1685 war Thüringen voll mit Bachen, die musiziert haben. Aber es ist gar nicht jetzt mal so, dass das jetzt schon eine jahrhundertealte Tradition war. Es ist leider so, dass so die Kirchenbücher, mit denen man natürlich gut genealogische Forschungen betreiben kann, meistens erst so hier in Mitteldeutschland um 1600 beginnen. Alles vorher ist wirklich schwierig zu ermitteln. Aber wir haben das Glück, dass es tatsächlich in der Musikerfamilie Bach offenbar zeitig so eine Art fortgeführte Familiengenealogie gab. Auch Johann Sebastian Bach scheint sich das wirklich mal sehr genau aufgeschrieben zu haben, wer seine Vorfahren sind. Wir haben eine Abschrift dieser Genealogie Johann Sebastian Bachs und zwar von seiner Enkeltochter erhalten, heißt der Ursprung der musikalisch-Bachschen Familie. Und da wird gewissermaßen der Kommentar zu einem Stammbaum gegeben. Es gibt ja diesen schönen Stammbaum der Bach-Familie, wo da ein Baum ist mit vielen Ästen. Und der Stamm dieses Baumes ist laut dieser Familiengenealogie ein gewisser Vitus Bach oder Veit Bach. Und es wird beschrieben in dem Ursprung der musikalisch-bachschen Familie, er sei ein Weißbäcker in Ungarn gewesen, der im 16. Jahrhundert seiner Religion halber, weil er Lutheraner war, aus Ungarn fliehen musste. Also der musste gewissermaßen vor der Gegenreformation fliehen. Und er soll sich dann in Thüringen niedergelassen haben, und zwar in Weschmar bei Gotha. Und hier heißt es dann, jetzt zitiere ich da mal direkt, dort hat er seines Bäckers Profession fortgetrieben, also eine Mühle gehabt. Er hat sein meistes Vergnügen an einem Zitrinchen gehabt. Zitrinchen ist eine Art Gitarreninstrument, welches er auch mit in die Mühle genommen, und unter währenden Mahlen hat er auf diesem Zitrinchen gespielt. Klammer auf, es muss doch hübsch zusammengeklungen haben, wiewohl er doch dabei den Takt sich hat imprimieren lernen. Und dieses ist gleichsam der Anfang zur Musik bei seinen Nachkommen gewesen. Ja, also der soll eben nicht nur der Stammvater gewesen sein, sondern eben auch derjenige, der sich eben während seiner Arbeit nebenher durch das Zitrinchenspiel die Zeit vertrieben hat.
Das war also ein Handwerker, der Hobbymusiker war. Kann man denn sagen, ab wann das professionell geworden ist, das Musikertum in der Familie Bach?
Also du meinst, ab wann die gewissermaßen das Hobby zum Beruf gemacht haben?
Ja.
Ja, das verrät uns auch die Familiengenealogie. Es scheint so zu sein, dass dieser Veit Bach zwei Söhne hatte, Klammer auf mindestens, wir wissen es nicht so genau. Es gibt einen, dessen Namen die Genealogie offen lässt, das ist aber nicht der Wichtige für uns, sondern der Wichtige ist der, der namentlich genannt wird, ein gewisser Hans Bach oder Johannes Bach, der seines Zeichens eben auch Handwerker blieb, nämlich Teppiche hergestellt hat, aber zugleich passionierter Musiker war und extra deshalb in Gotha bei einem Stadtpfeifer in die Lehre ging. Dann soll er aber Haus und Hof seines Vaters in Weschmar übernommen haben, sei aber von dort aus ständig angefordert worden nach Gotha, nach Arnstadt, nach Erfurt, nach Eisenach, nach Schmalkalden und nach Suhl von den Stadtpfeifern, den dortigen, um mitzumusizieren. So. Also der war sozusagen schon halbberuflich Musiker. Und jetzt wissen wir, dass dieser Hans oder Johann Bach drei Söhne hatte. Johannes Bach, Christoph Bach und Heinrich Bach. Und die haben allesamt die Musik vollständig zu ihrem Beruf gemacht. Der Johannes Bach oder Johann Bach wurde Organist in Erfurt, geboren 1604. Der Christoph Bach, Stadtpfeifer und Hofmusiker erst in Erfurt, dann in Arnstadt. Und als drittes Heinrich Bach, der ging als Organist nach Arnstadt. Und die alle haben wirklich dann nochmal große Familien ausgeprägt. Und das sind sozusagen die Hauptlinien des Teils der Bach-Familie, zu dem Johann Sebastian Bach gehört. Ja, und wenn wir jetzt mal ein musikalisches Zeugnis wollen, ja, von diesen drei Söhnen des Hans Bach, da muss man eigentlich zurückgreifen am besten auf Johann Bach, also den Organisten in Erfurt, der die Erfurter Linie begründet hat. Es scheint so zu sein, ich mache ein gewisses Fragezeichen, weil die Zuschreibung manchmal ein bisschen unklar ist, dass auf den eine wirklich sehr eindrucksvolle Motette zurückgeht: Unser Leben ist ein Schatten.
Auf ihn.
Unser Leben ist ein Schatten, komponiert möglicherweise Mitte des 17. Jahrhunderts von Johann Bach, einem der ersten professionellen Musiker in der Bach-Familie in Thüringen. Ja, wie kann man eigentlich so erklären, dass die Bache dann Musiker geworden sind? Lag das in der Natur der Sache oder lag das vielleicht auch an der Landschaft oder an der Umgebung, an der Möglichkeit?
Also ich glaube, es war eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Erstmal ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass hier in Mitteldeutschland, und da meine ich jetzt das Gebiet des heutigen Sachsens und Thüringens und vielleicht noch südliches Sachsen-Anhalt und südliches Brandenburg, ja insofern im 16. Jahrhundert ganz musizier- und vor allem sangesfreudig wurde, weil derjenige, der dieses Gebiet hier reformiert hat, Martin Luther, eine unglaublich positive Einstellung zur Musik hatte. Der war selbst ein passionierter Lautenspieler, also ähnlich wie unser Veitbach, ja, Zitrinchen, Luther, zur Laute hat er gern gesungen und er hielt die Musik für eine göttliche Kunst. Er war überzeugt, dass deswegen Musik eingesetzt werden muss, um das Wort Gottes zu verkünden. Und er hat dann dafür gesorgt, dass in diesen nachreformatorischen Schulordnungen, Melanchthon hat da eine große Rolle gespielt, festgesetzt wurde, dass eben es zum Kanon im Schulunterricht für jeden Knaben und auch jedes Mädchen gehörte. Also Luther wollte ja wirklich vollständige Schulbildung für Mädchen wie Jungen, Musikunterricht zu haben, und zwar täglich. Um, so heißt es, die Gesänge für die Feste einzustudieren. Also mit anderen Worten, diese Schulchöre, die dann überall aus dem Boden sprossen, die sollten die Woche über musikalisch das einstudieren, was dann sonntags den Gottesdienst verschönerte. Und das hatte natürlich verschiedene wichtige Folgen. Vor allem erstmal die Folge, dass das Bild des Kirchenmusikers, des Kantors, der in der Schule Latein und Musik lehrte, geboren war. Generell hat sich natürlich auch das durchschnittliche Musizierniveau unglaublich gehoben innerhalb weniger Jahrzehnte. Und es ist wirklich kein Zufall, dass dann irgendwie die nächsten 200 Jahre nahezu alles, was in der deutschen Musik Rang und Namen hat, in Mitteldeutschland geboren ist. Weil das natürlich auch bedeutete, dass Talente zeitig erkannt werden konnten und gefördert wurden. Und es gab eben diese Kirchenmusiker. Neben dem Kantor kommt natürlich noch der Organist hinzu. Denn natürlich sollten auch die Kirchen eine Orgel haben, um den Gemeindegesang zu begleiten. Und gerade Thüringen ist da irgendwie ganz weit vorn gewesen. Und zugleich hatten all diese Städte damals zwar noch keine großen Orchester, aber eben doch immer zwei, drei sogenannte Stadtmusiker, Stadtpfeifer. Die konnten meistens wirklich eine ganze Stange an Instrumenten spielen. Und die haben dann nicht nur sonntags bei der Kirchenmusik mitgemacht, sondern eben alle städtische Musik ausgeführt. Sie hatten dann auch das Privileg, wann immer jetzt Privatleute gefeiert haben, Hochzeiten, Geburtstage und so weiter, dort zu musizieren, um auf diese Weise auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, und dadurch entsteht dann auch schon im 16. Jahrhundert dieses berühmte Sprichwort Thuringia cantat, also das singende Land Thüringen, weil eben erstmal so ein hohes durchschnittliches Musizierniveau war, aber eben auch genügend Bedarf für einerseits städtische Musiker, andererseits Kirchenmusiker. Und wenn wir uns anschauen, was eben dann diese Nachkommen von unserem Hans Bach, seine drei Söhne, aber dann eben auch die vielen, vielen Enkel und deren Söhne wieder geworden sind, die sind praktisch zu 95% alle Musiker geworden und haben dann Thüringen bevölkert. Das geht sogar so weit, wenn du in Erfurter Ratsprotokollen des 17. Jahrhunderts so liest und mal feststellst, da ist irgendwie Stadtpfeifer X gestorben und der Bürgermeister bringt auf die Tagesordnung, jetzt die Stelle neu zu besetzen, dann sagt er nicht, wir suchen einen neuen Stadtmusikus, sondern wir suchen einen neuen Bachen.
Fantastisch.
Ja, und ich bin auch irgendwann mal auf irgendeine Bewerbung.
Also es war synonym sozusagen.
Total. Bach und Musiker war synonym. Es gibt auch mal irgendwo eine Bewerbung von einem Mitglied, eher abseitig jetzt der Bach-Familie, der schreibt in Satz 1 seines Bewerbungsschreibens in den 1690er Jahren, ich gehöre zum berühmten musikalischen Geschlecht der Bache.
Dann ist schon klar.
So, und dann ist klar, das ist ein Gütesiegel. Da weiß man, das sind die großen Meister ihres Fachs. Vor allem als Stadtpfeifer, aber eben auch als Organisten und Kantoren.
Wenn man sich diesen großen Stammbaum anschaut, der Bache im 17. Jahrhundert, der ist ja schon da sehr eindrucksvoll, dann könnte das zunächst ein bisschen verwirren. Ja, also schon, weil es so viele Johann Christophs gibt, das sind glaube ich 10 oder so.
Ja, ja.
Kannst du uns da so ein bisschen durchführen? Es gibt ja einige Linien und das systematisiert das dann doch so ein bisschen. Also kannst du uns mal ein bisschen Ordnung in diesen Stammbaum bringen?
Ja, also man muss sich vor allem orientieren daran, dass es eben diesen Sohn von Veitbach gab, nämlich Hans Bach, der eben drei Söhne hat. Und der eine, der Johann Bach, von dem wir gerade die Motette gehört haben, der begründet die sogenannte Erfurter Linie. Der gehört dann an mal als Beispiel vielleicht den berühmtesten Vertreter, Johann Bernhard Bach, der in Eisenach zur Zeit Johann Sebastian Bachs Kapellmeister ist. Von dem gibt es so ein paar sehr schöne Orchestersuiten, die sich erhalten haben. Also dieser Teil der Familie ist vor allem in Erfurt tätig, erstmal Ratsmusiker dort, also Stadtpfeifer. Und schwappt dann so ein bisschen nach Eisenach über. Johann Ernst Bach zum Beispiel, der spätere Eisenacher Kapellmeister, Schüler wiederum von Johann Sebastian Bach, der gehört da dazu. Dann der zweite Sohn von unserem Hans Bach ist ein gewisser Christoph Bach, 1613, geboren erst in Erfurt, Stadtpfeifer, dann Hofmusikus in Arnstadt. Der begründet die sogenannte fränkische Linie, was insofern ein bisschen irreführend ist, als dessen erstgeborener Sohn tatsächlich nach Schweinfurt ging und dort Kantor wurde, ein gewisser Georg Christoph Bach. Aber sein drittgeborener Sohn, das war ein gewisser Johann Ambrosius Bach und das ist der Vater von Johann Sebastian Bach. Also zu dieser Linie gehört Johann Sebastian Bach, also sein Großvater ist eben dieser Christoph Bach. Und dann gibt es als dritten Sohn von unserem Hans Bach, Heinrich Bach, Organist in Arnstadt, der sehr alt geworden, 1615 geboren, 1692 gestorben. Und der begründet die Arnstädter Linie. Der hat zwei Söhne, die eine ganz, ganz große Rolle in der Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts spielen. Das ist Johann Michael und Johann Christoph Bach. Der eine, der Johann Michael Bach, der wurde Organist und Stadtschreiber in Gären in der Nähe von Arnstadt, aber ein begnadeter Komponist. Und noch viel eindrucksvoller Johann Christoph Bach, erst Organist in Arnstadt, dann aber vor allem Stadtorganist in Eisenach bis zu seinem Tod im Jahr 1703. Von dem sind unglaubliche Werke überliefert. Ich denke, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Mhm. Und dessen Linie ist dann auch interessant weitergegangen, weil sein ältester Sohn ist der Johann Nikolaus Bach, der sogenannte Jenaer Bach. Also in der Generation von Johann Sebastian Bach war das im Grunde genommen der Musikdirektor von Jena. Ganz bekannte und eindrucksvolle Musikergestalt. Und was jetzt noch witzig ist, der Johann Michael Bach, also der andere Sohn von Heinrich Bach, dem Begründer der Arnstädter Linie, der hatte eine Tochter, die hieß Maria Barbara. Und die hat im Jahr 1707 wen geheiratet?
Unseren Johann Sebastian Bach. Und darüber machen wir mal eine
Extrafolge. Damit verbinden sich plötzlich eben die Linie von Christoph und Heinrich, also fränkische und Arnstädter Linie, weil eben Johann Sebastian Bach seine Cousine geheiratet hat. Mhm. Punkt.
Also, schönen Dank, dass du so eine gewisse Ordnung da reingebracht hast, denn wenn man an sich vor diesem Stammbaum steht, dann kann man nur staunen erstmal und diese ganzen Feinheiten nicht so richtig sehen, aber es ist ganz gut, das so zu ordnen in, sagen wir mal, drei große Linien, natürlich mit vielen Überschneidungen.
Und eine Linie, die tatsächlich noch eine gewisse Rolle spielt, die haben wir jetzt vergessen, es gibt ja noch die sogenannten Meininger Bäche, da gehört der Johann Ludwig Bach dazu, Johann Sebastian Bach, Zeitgenosse, also Kapellmeister in Meiningen. Der scheint, wenn wir das richtig sehen, eben ein Abkömmling zu sein von dem zweiten Sohn, den der Veitbach, also der Bäcker in Weschmar hatte, dessen Namen wir aber bis heute nicht so genau wissen. Wahrscheinlich Lips oder Philipp, das ist aber alles nicht ganz klar. Ja, und dann wird es ganz schwierig, wenn dann doch mal in irgendeinem Kirchenbuch noch mal ein Bach auftaucht in dieser Frühzeit und man nicht so richtig weiß, wo man hinstecken soll. Es gibt zum Beispiel so einen Kupferstich von einem Musikanten im Süddeutschen, der heißt auch Hans Bach und da ist ein lustiger Vierzeiler noch drunter gedichtet, wie toll der musiziert. Das ist so um 1600. Der scheint aber tatsächlich mit unseren Thüringer Bachen nichts zu tun zu haben. Aber
auch noch, auch noch. Gut, also das Ganze ist eine kleine Wissenschaft, aber hat auch schon eben unseren Johann Sebastian Bach sehr interessiert damals. Der hat sich für seine Vorfahren interessiert, für die verwandtschaftlichen Verhältnisse und er hat selbst eine Sammlung übernommen, beziehungsweise erweitert zusammengestellt, die dann wiederum seinen Sohn Karl Philipp Emanuel Bach übernommen hat, das sogenannte Altbachische Archiv. Vielleicht kannst du kurz was zu dieser Sammlung sagen, aus der die meisten Stücke stammen, die wir von den Vorfahren heute noch erhalten haben.
Ja, und das ist wirklich ein Segen, lieber Bernhard, dass wir diese Sammlung haben. Johann Sebastian Bach selbst scheint in den 1730er, 40er Jahren mehr und mehr, naja, wie das so ist, wenn man alt wird, kennen wir ja bei unseren eigenen Eltern oder Großeltern, plötzlich ein Interesse entwickelt zu haben an seiner Vergangenheit. Vielleicht hat er sich wirklich die Frage gestellt, wo komme ich her, wo kommt mein Talent her? Und er hat systematisch angefangen, Werke seiner Vorfahren zu sammeln. Da sind am Ende so um die 200 Blätter Noten herausgekommen, um die 20 Musikstücke. viel eben von diesen Mitgliedern der Arnstädter-Linie, also praktisch von den Cousins seines Vaters, also Johann Michael Bach und Johann Christoph Bach, ist dort ganz viel überliefert. Ja, zugleich ja sein Schwiegervater gewesen, der Johann Michael Bach. Und diese Sammlung gelangte dann in Besitz von Johann Sebastian Bachs Sohn Karl Philipp Emanuel, der mal an einer Stelle gegenüber dem ersten Bach-Biografen Forkel schreibt, dass er eben sein geliebtes altbachisches Archiv hier hat und ihm gerade mal ein paar Handschriften ausleiht, damit er sieht eben, wie toll eben die Vorfahren Bachs schon komponiert haben. Und zum Glück hat sich das dann tatsächlich erhalten, war lange Zeit verschwunden, weil nach dem Tod von Karl Philipp Emanuel Bach ging dieses altbachsche Archiv in den Notenbesitz der Berliner Singakademie über. Und diese Notenbibliothek war dann nach dem Zweiten Weltkrieg verschollen. Niemand wusste so richtig, verbrannt oder beim Auslagern nach Schlesien irgendwie verloren gegangen. Und dann tauchten ja diese Dinge 1999 in Kiew wieder auf und wurden dann zum Glück zurückgeführt, sind jetzt wieder in Berlin. Und so haben eben gut 20 Stücke der Vorfahren sich erhalten von Johann Sebastian Bach. Und man muss sagen, da stecken ganz, ganz viele Meisterwerke in dieser Sammlung. Und darüber hinaus muss man ohnehin sagen, gerade der Johann Christoph Bach, also dieser Eisenacher Stadtorganist, von dem haben sich so knapp 2 Dutzend Werke erhalten. Allesamt absolute Meisterwerke.
Wir hören zur kleinen Auflockerung mal rein in ein Stück, das im Altbachischen Archiv überliefert ist. Und zwar Unser Leben währet 70 Jahre, komponiert von Johann Michael Bach, also dem Bruder von Johann Christoph Bach, Schwiegervater von Johann Sebastian Bach. Und da gibt es einen Cantus Firmus, der da kommt.
Ja, also ich finde, das Werk führt einem so richtig vor Ohren, wo die Wurzeln Johann Sebastian Bachs liegen. Was wir an Johann Sebastian Bach immer so lieben, und da haben wir jetzt schon 100-fach in den Podcasts drüber geschwärmt, wie der spielerisch Gattungen, die eigentlich verschiedene sind, miteinander vermengt. Ja? Und eben eine Spezialität, die Johann Sebastian Bach unglaublich ausgeprägt hat, ist eben dieses Verweben von, sagen wir mal, der Vertonung eines Bibelworts mit einer Choralmelodie. Johann Michael Bach macht das auch in seinen Motetten häufiger, auch übrigens Johann Christoph Bach, aber hier bei Johann Michael Bach, dieses Stück hier, das finde ich sehr schön, weil es geht einerseits um Psalmtext, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was macht aber Johann Michael Bach, um das Ganze eben noch zu würzen? Ein zweiter Chor singt hinein diesen wunderbaren Choral, ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten Ende die Seele mein in Abrahams Schoß tragen. Jener Choral, den Bach dann an den Schluss der Johannespassion gesetzt hat, also Johann Sebastian Bach. Und hier aber eben eine Variante seines Vorfahren, also des Cousins seines Vaters, aber zugleich seines eigenen Schwiegervaters, Johann Michael Bach. Also da merkt man, dass der Bach nicht vom Himmel gefallen ist, sondern schlichtweg ein weiterer Ast an diesem unglaublich ertragreichen Stamm der Bäche.
Unser Leben währet 70 Jahre, eine Motette von Johann Michael Bach, überliefert im Altbachischen Archiv. Wenn Johann Sebastian Bach dieses Archiv zusammengestellt hat, hat er sich ja auch an Familienfeste gedacht, die er als Kind schon erlebt hat, als Jugendlicher und als junger Mann. Kann man denn aus diesem altbachischen Archiv irgendwelche Informationen herauskriegen auf das Familienleben der Bacher?
Ja, ich weiß genau, auf was du anspielst, mein lieber Bernhard, weil du wahrscheinlich eins der eindrucksvollsten Werke von Johann Christoph Bach, dem Eisenacher Bach, spielen willst, diesen wunderbaren Hochzeitsdialog. Also tatsächlich im altbachischen Archiv ist überliefert und zwar weitgehend in der Handschrift von Johann Sebastian Bachs Vater, Ambrosius Bach, dem Eisenacher Stadtpfeifer, ein Hochzeitsdialog, Meine Freundin, du bist schön. Ein riesenhaftes Stück. Und wir gehen tatsächlich in der Forschung davon aus, weil, sagen wir mal, das ganze Setting, eine ganz virtuose Solovioline, deren Stimme da sich der Ambrosius geschrieben hat, und er scheint ein ganz virtuoser Geiger gewesen zu sein, dass es gedacht ist für die Hochzeit seines Zwillingsbruders. Also Johann Sebastian Bachs Vater Ambrosius hatte einen Zwillingsbruder, der hieß auch Johann Christoph Bach. Also tatsächlich, da Johann Christoph ist der häufigste Name. Ganz schwierig. Wir stellen uns vor, dass diese großartige Komposition von dem anderen Johann Christoph Bach für diese Hochzeit entstanden ist. Und ein eindrucksvolles Werk, weil einerseits haben wir erstmal aus so einer Kompilation von Versen aus dem Hohelied diese Konstellation: Bräutigam und Braut wollen zueinander finden, sehen sich nacheinander. Und dann gibt's da eine wirklich unfassbar überirdisch schöne Chaconne, also eine Ostinato-Variation, ein Generalbass wiederholt sich ständig, und die Violine gemeinsam mit der Sopransängerin breiten da immer neue Variationen drüber aus, und zwar in einer Situation, wo sie auf die Ankunft des Bräutigams wartet. Und das wird so intensiv, sowohl im Gesang als auch in der Solovioline. Es kommt einem vor wie so ein auskomponierter Orgasmus. Das ist wirklich unglaublich. Ich kenne nichts Intensiveres und auch geigentechnisch Virtuoseres als wirklich dieses Stück. Das Schöne ist dann aber, danach, also wenn diese Passage vorbei ist, wird zum Hochzeitsgelage geladen: Esset meine Lieben und trinket meine Freunde und werdet trunken. Und das wird immer wieder wiederholt und immer mehr Leute stimmen ein, und man hat so den Eindruck, das Steigen des Promillepegels ist mit hineinkomponiert. So, und wenn dann allerdings wirklich die Emphase am größten ist, kommt ganz brav noch hinten dran ein Choral, wo man nochmal dem lieben Gott dankt und dann feierlich Gute Nacht sagt. Und da habe ich wirklich den Eindruck, also wenn es irgendwie einen Soundtrack zu diesen musikalischen Familienfesten, die Bach-Familie in Thüringen gefeiert haben soll, gegeben hat, dann ist es genau dieses Stück.
Michael, eine letzte Frage noch zu diesem Thema. Es gibt ja sehr viele Bache nun vor Johann Sebastian Bach. Du hast schon davon gesprochen, dass man die Christophs immer verwechselt, andere sicher auch. Gibt es denn überhaupt noch eine Chance, quellenmäßig gesehen, noch mehr über diese Bache zu erfahren, zu erforschen?
Also ganz bestimmt biografisch noch. Passiert auch jetzt gerade, wir haben ja im Bach-Archiv jetzt vor gut 2 Jahren ein großes Forschungsprojekt begonnen, wo wir jetzt systematisch über 25 Jahre lang alle Archivalien der gesamten Musikerfamilie Bach heben werden. Und ich denke, da wird sich noch einiges ergeben. Man muss auch sagen, es sind doch hier und da Musikstücke der Vorfahren Bachs außerhalb des Altbachschen Archivs aufgetaucht. Es gibt ein wahnsinnig tolles Lamento für Solo Alt, auch wieder von dem Eisenacher Johann Christoph Bach, Ach, dass ich Wassers genug hätte. Ganz eindrucksvolles Musikstück. Das ist schon Ende des 17. Jahrhunderts in die Musikaliensammlung des schwedischen Hofkapellmeisters Düben gelangt. Also ist praktisch in Uppsala überliefert. Es gibt auch Belege, dass so in Norddeutschland, zum Beispiel in Lüneburg, Werke von dem Johann Christoph Bach überliefert waren. Hier und da in irgendwelchen Adjuvantenarchiven, also so Kantoreiarchiven von Thüringen, tauchen auch immer noch mal Motetten auf. Blöd ist dann immer nur, wenn drüber steht, die Bach, also von Bach, weil dann kann es sozusagen jeder sein. Also da wird es dann immer ganz schwierig, tatsächlich zuzuweisen, von wem die Stücke sind.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.